Ich bin letztens da oben gesessen bei einer Predigt dabei und schräg vor mir sind ein paar Teenies gesessen und die waren irgendwie sichtlich gelangweilt und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das ein bisschen schade und deswegen möchte ich mich heute sehr bemühen, dass ich so rede, dass das auch die Jüngeren verstehen. Und ihr sitzt gerade zufällig in der ersten Reihe, könnt ihr mir gerne Handzeichen geben, wenn irgendwas nicht ganz klar ist, dann werde ich wieder ein bisschen versuchen zurückzurudern. Und ich habe auch in der PowerPoint, die ich mache, teilweise versucht, ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf Jüngere. Also für alle, die nicht mehr jünger sind, versteht's bitte die Motivation dahinter. Das ist kein Versuch, irgendwie Ernsthaftigkeit aus was rauszunehmen, sondern wirklich die breitere Masse abzuholen, die jetzt durch diese ganzen neuen Regelungen vielleicht auch hier dabei sitzt. Thema, genau, das war das, diese Randbemerkung dazu. Thema Bilder. Es werden einige Bilder in der PowerPoint vorkommen. Manche davon sind wirklich von der Jugend oder von manchen aus der Jugend für diese Predigt gemacht worden. Danke dafür. Andere Bilder habe ich aus dem Internet, Quellen dazu findet ihr da. Ich muss das dazu sagen, aber ich wollte das nicht am Schluss sagen, weil ich das Ende nicht versauen wollte damit. Deswegen ist das gleich am Anfang. Gut. Wir werden heute den Psalm 22 lesen und ich werde damit beginnen, den ganzen Psalm vorzulesen. Ich werde ihn lesen aus der Hoffnung für alle. Das ist eine Bibel, die sich sehr bemüht, das Ganze in einfachem Deutsch zu formulieren. Und wenn wir dann später einzelne Sätze im Detail anschauen, dann werden wir uns Bibelübersetzungen hernehmen, die sich eher bemühen, möglichst wörtlich am Originaltext zu bleiben. Ich lese mal vor. Ein Lied von David nach der Melodie »Eine Hirschkuh früh am Morgen«. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott. Du bist es, dem das Volk Israel seine Loblieder singt. Unsere Vorfahren haben sich auf dich verlassen und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Und was ist mit mir? Ich bin ein Wurm, bin kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Überlass doch Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch oder etwa nicht. Du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mich Vertrauen gelehrt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Bleib mir jetzt doch nicht fern. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Viele Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und groß und meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber starren mich nur schadenfroh an. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich vor dem tödlichen Schwert. Bewahre mich vor den Krallen der Hundemeute. Ich habe doch nur dieses eine Leben. Reiß mich heraus aus dem Rachen der Löwen und beschütze mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Und tatsächlich, Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen von Jakob ehrt ihn. Begegnet ihm in Ehrfurcht, ihr Volk von Israel, denn er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend ging er nicht hinweg. Nein, Gott wandte sich nicht von ihm ab, sondern hörte auf ihn, als er um Hilfe schrie. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der ganzen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich dir in meiner Not versprochen habe, löse ich nun ein. Alle, die Ehrfurcht vor dir haben, sind meine Zeugen. Die Armen sollen sich wieder satt essen. Alle, die nach dem Herrn fragen, sollen ihn loben. Euer Leben lang dürft ihr euch daran freuen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen. Der Herr ist König, er herrscht über alle Nationen. Auch die Großen dieser Erde müssen vor ihm niederfallen, sie, die immer mehr als genug zu essen hatten. Ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen, alle Sterblichen, denen das Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine wird der nächsten von ihm erzählen. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen großen Taten hören. Und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht. Das war der Psalm 22. Und wir behaupten, dass dieser Psalm eine Vorhersage von der Kreuzigung von Jesus ist. Und das ist eine spannende Behauptung, weil der David, der diesen Psalm geschrieben hat, hat ungefähr 1000 Jahre gelebt, bevor Jesus gekreuzigt worden ist. Und an der Stelle würde jetzt ein Skeptiker vielleicht hergehen und sagen, wirklich, eine Vorhersage, 1000 Jahre vorher ein Ereignis so im Detail beschrieben, das macht doch keinen Sinn, oder? Und mit diesem Skeptiker gemeinsam, also dem, der das anzweifelt, wollen wir noch einmal in dem Psalm zurückschauen. Und ich möchte einen kleinen Block aus der Mitte dieses Psalms herausnehmen. Ich habe den da grün markiert. Und wir wollen uns einzelne Aussagen aus diesem Psalm anschauen. Wir lesen da, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. All meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Stellt euch vor, ihr würdet die Rettung anrufen, 144, und ihr würdet das durchsagen. Die würden doch sofort einen Notarzt schicken bei so einer Aussage, oder? Und der Notarzt würde auch nicht lange zögern, der würde sich ziemlich beeilen, herzukommen. Und wenn wir das Ganze, was wir da lesen, in irgendein medizinisches Fachchinesisch übersetzen, dann würde uns wahrscheinlich jeder Arzt bestätigen, ja, die Kombination an medizinischen Notfällen, die wir da sehen, die treten so bei einer Kreuzigung ein. Was auch bei einer Kreuzigung passiert, ist, dass man dem Tode nahe ist und dass der Tod unausweichlich ist. Und das stärkste Argument, das in diesem Psalm für eine Kreuzigung spricht, ist diese Aussage, dass sie Hände und Füße durchbohrt haben, oder? Also wir würden behaupten, es geht in diesem Text um eine Kreuzigung. Und wenn wir das so uns so anschauen in so einer Tabelle, dann wird vielleicht auch der Skeptiker hergehen und sagen, ja okay, sieh da ein, es geht um eine Kreuzigung. Aber, sagt er, und er zitiert an dieser Stelle den Appian von Alexandria und möchte uns damit erklären, dass es doch schon vor Christus Kreuzigungen gegeben hat. 71 vor Christus sind 6000 Menschen im Römischen Reich gekreuzigt worden. Und auch danach hat es in der Geschichte immer wieder Kreuzigungen gegeben. Und deswegen sagt der Skeptiker, das kann schon sein, dass im Psalm 22 eine Kreuzigung beschrieben worden ist, aber es hat sehr viele Kreuzigungen gegeben. Wer sagt denn, dass es ausgerechnet um diese eine Kreuzigung von Jesus Christus gehen sollte? Das Argument ist also, es könnte irgendeine Kreuzigung gewesen sein. Und das ist kein schlechtes Argument, aber wir wollen noch einmal in den Psalm zurückschauen. Und wir werden jetzt wieder ein paar Aussagen aus diesem Psalm heraussammeln. Da heißt es einmal von diesem jemand, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das drückt doch irgendwie aus, dass dieser jemand, um den es in diesem Psalm geht, dass der irgendwie eine tiefe und persönliche Beziehung zu Gott hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Sonst würde er nicht darüber klagen, verlassen worden zu sein. Dieser jemand gesteht auch irgendwie ein, dass es mit einem heiligen Gott zu tun hat. Er verehrt diesen Gott und das auch in einer Situation, in der es ihm gerade nicht gut geht. Dieser jemand spricht davon, dass alle um ihn herum darüber spotten, dass es ihm so geht, wie es ihm geht. Und er sagt, sie spotten mit der Aussage, er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien. Und diese Aussage bestätigt irgendwie, dass auch die Umstehenden, die sich jetzt über diesen jemand lustig machen, dass auch die Umstehenden schon vorher gewusst haben, das ist jemand, der auf den Herrn vertraut. Sie spotten über das, was diesen Mann in seinem Leben vorher ausgezeichnet hat, nämlich sein tiefes Vertrauen in Gott. Dieser jemand redet davon, dass er vom Leib der Mutter her Gott als seinen Gott hat. Also es ist irgendwie eine Gottesbeziehung, die von Anfang an da war. Und das ist spannend, weil viele Menschen vielleicht am Ende ihres Lebens oder dann, wenn sie dem Tod ins Auge sehen, religiös werden. Aber dieser jemand war anders. Der hatte von Anfang an eine Beziehung zu diesem Gott. Und er spricht davon, oh meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Also auch in einer Notsituation, in der er vielleicht schimpft, weil, in der er vielleicht schimpfen könnte, weil Gott ihn verlassen hat, wendet er sich wieder diesem Gott zu und sucht seine Rettung bei diesem Gott. Und es ist ein jemand, der diesen Gott bezeugt, der diesen Gott verherrlicht, der in diesem Gott seinen König und seinen Herrscher sieht. So, Jesus hat natürlich all diese Dinge am Kreuz nicht gesagt, nicht alle davon. Das erste kommt uns bekannt vor, oder? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Rest ist so nicht gesagt worden. Und was er sich vielleicht irgendwie gedacht hat, das ist sowieso eine Spekulation. Aber wenn wir uns die Summe von all diesen Dingen anschauen, die da aufgezählt werden, dann können wir sagen, dieser jemand, um den es hier geht, das ist ein Mensch, der eine Beziehung zu diesem Gott hatte. Und das gesteht auch der Skeptiker ein, der Gekreuzigte hatte offenbar eine sehr besondere Beziehung zu Gott. Und wir ergänzen nicht zu irgendeinem Gott, sondern zu dem Gott Israels. Warum ist das wichtig? Weil das die Menge an Kandidaten, um die es in diesem Psalm gehen könnte, massiv einschränkt, oder? Von all den Kreuzigungen, die es in der Geschichte gegeben hat, waren wahrscheinlich nicht so viele dabei, die ihr Leben lang gottesfürchtig waren. Und vor allem nicht so viele dabei, über die alle gespottet haben. Wir werden gleich noch drauf kommen. Aber wir sehen, dass es eben doch noch ein paar Kreuzigungen geben könnte, auf die dieser Psalm zutrifft. Und deswegen wollen wir jetzt noch eine dritte Runde in diesem Psalm machen. Und dieses Mal stellen wir dem Psalm einen Bericht aus dem Neuen Testament gegenüber. Matthäus 27, der Matthäus war ein Zeitzeuge und jemand, der Jesus persönlich gekannt hat. Und er hat über diese Kreuzigung geschrieben, wie sie tatsächlich passiert ist. Und wir werden gleich sehen, dass es da erstaunlich viele Parallelen zum Psalm 22 gibt. Es beginnt einmal mit dieser Aussage, die wir schon gehabt haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau das hat Jesus doch am Kreuz gesagt, oder? Wir haben diese Aussage im Psalm, dass dieser jemand ein Spott der Leute ist, verachtet vom Volk. Und dann heißt es, alle, die mich sehen, spotten über mich. Beim Kreuzigungsbericht lesen wir, die Vorübergehenden lästerten ihn. Gleicherweise spotteten die Obersten, Priester, die Schriftgelehrten und Ältesten, ebenso schmähten ihn die Räuber. Das ist ein spannendes Argument, das dafür spricht, dass im Psalm 22 um Jesus geht, weil ich möchte die Frage stellen, wie viele Kreuzigungen, denkt sie, hat es gegeben, wo alle gespottet haben? Wenn der Barabbas am Kreuz gehangen wäre, statt Jesus, der wäre ja eigentlich vorgesehen gewesen für diese Kreuzigung, hätten die obersten Juden gespottet? Oder wären sie nicht vielleicht zähneknirschend unter dem Kreuz gestanden und hätten sich insgeheim gedacht, Mist, jetzt haben die Römer schon wieder einen unserer Freiheitskämpfer beseitigt. Dass Römer und Juden zugleich spotten, das ist wahrscheinlich nicht oft passiert. So. Alle spotten, er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, er hat ja Lust an ihm. So steht es im Psalm 22 und in unserem Text heißt, er hat auf Gott vertraut, der befreien jetzt, wenn er Lust hat an ihm, denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Also was im Psalm 22 an Spott dahergekommen ist, das haben die Leute unterm Kreuz fast wörtlich so formuliert. Mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. So heißt es im Psalm 22. Und ich habe nachgeschaut, Baschan, das ist so eine Region in Israel gewesen, so wie die Steiermark in Österreich vielleicht. Und Baschan war für die Rinderzucht bekannt. Die Stiere, die aus Baschan gekommen sind, die waren mächtig. Das waren gute Stiere. Das war irgendwie ein Symbol für den Luxus des Landes. Und insofern sind diese mächtigen Stiere von Baschan vielleicht ein Deckname für die jüdische Elite, für die besonders Guten aus dem Volk. Und wenn das so ist, dann sehen wir eine Parallele in Matthäus 27, wo es heißt, gleicherweise aber spotteten auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten. Und zum Schluss das stärkste Argument dafür, dass es um die Kreuzigung Jesu geht. Es heißt im Psalm, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Und in Matthäus 27 wird uns genau das berichtet, oder? Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf und warfen das Los. Und dann eine interessante Ergänzung an der Stelle, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Und da stellt der Matthäus jetzt direkt einen Bezug her und sagt, Leute, das, was wir da erleben, das ist im Psalm 22 genauso beschrieben worden. Gut, haben wir den Skeptiker überzeugt? Schauen wir noch einmal alle Argumente auf einen Blick an. Wir sehen, es ist eine erschlagende Sammlung von Argumenten, oder? Und sagen wir mal, der Skeptiker lässt sich an der Stelle breitschlagen. Offensichtlich geht es im Psalm 22, geschrieben 1000 vor Christus, um die Kreuzigung Jesu, passiert ungefähr 30 nach Christus. Wow. Der Nicht-Skeptiker, der Glaubende, der staunt an der Stelle vielleicht schon darüber, dass das 1000 Jahre vorhergesagt worden ist und denkt schon an ein Wunder, an göttliche Inspiration. Soweit ist der Skeptiker noch nicht ganz. Der Skeptiker hat noch ein Aber, er kann sich das irgendwie erklären. Er sagt, naja, vielleicht ist der Psalm einfach gefälscht worden. Kann sein, aber ich habe ein Gegenargument. Zu der Zeit, wo nämlich die Jünger gelebt haben, hat im Römischen Reich schon viele Synagogen gegeben und wahrscheinlich ist in vielen dieser Synagogen dieser Psalm 22 aufgelegen. Das heißt, wenn sie vorgehabt hätten, diesen Psalm zu fälschen, dann hätten sie eine Menge von diesen Fälschungen gleichzeitig herstellen müssen, hätten die zeitgleich im ganzen Römischen Reich komplett unauffällig in diesen Synagogen austauschen müssen gegen die Originale und hoffen, dass die Juden, die seit Jahrzehnten diesen Psalm gekannt haben, nicht draufkommen, dass der jetzt ein bisschen anders klingt wie früher. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Psalm gefälscht worden ist, aber der Skeptiker hat natürlich noch ein viel einfacheres Argument, nämlich die Evangelien sind gefälscht. Das beste Gegenargument gegen das, dass der Bericht der Kreuzigung gefälscht worden ist, ist wahrscheinlich Pfingsten. Pfingsten hat in Jerusalem stattgefunden und dort haben 3000 Menschen entschieden, dass sie ihr Leben Jesus übergeben wollen, dass sie ihm nachfolgen wollen, dass sie an ihn glauben wollen. Und das nach einer Predigt über die Kreuzigung. Wenn die Evangelisten geschummelt hätten beim Kreuzigungsbericht, dann hätten die Leute damals wohl kaum an Jesus geglaubt. Immerhin waren sie Zeitzeugen und haben die Kreuzigung vielleicht teilweise persönlich miterlebt, sind vielleicht teilweise persönlich damit drunter gestanden. Der Skeptiker hat noch einen dritten Erklärungsversuch, wie das sein kann, dass etwas 1000 Jahre vorher prophezeit worden ist. Aber dieser dritte Erklärungsversuch, den wollen wir ans Ende der Predigt stellen. Für den Moment wollen wir das einfach einmal so annehmen und sagen, okay, im Psalm 22 geht's um eine Vorhersage der Kreuzigung Jesu. Und an der Stelle möchte ich ein etwas untypisches Inhaltsverzeichnis bringen, untypisch aus zwei Gründen. Erstens, es kommt mitten in der Predigt und nicht am Anfang. Und zweitens, es ist keine Gliederung, sondern eigentlich ein Satz, und zwar genau genommen ein Bibelvers. Die meisten von euch kennen den Vers wahrscheinlich, da heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das soll mein Inhaltsverzeichnis werden. Und ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist unsere Sünden und die Ungerechtigkeit. Der zweite Punkt ist Gottes Treue und seine Gerechtigkeit. Und der dritte ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, unsere Sünden und Ungerechtigkeit. Und wir stellen uns vielleicht die Frage, ja, was ist eigentlich Sünde? Wenn wir an Sünde denken, dann assoziieren wir damit vielleicht dieses Bild von dem angebissenen Apfel und denken an Garten Eden, wo Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben. Wahrscheinlich war es kein Apfel, aber das ist irgendwie so in unseren Köpfen drinnen. Aber die Sünde wird in unserem Vers auch mit Ungerechtigkeit übersetzt. Und da denkt man vielleicht auch daran, dass in unserer Welt manche mehr haben als andere. Und dass das vielleicht nicht immer ganz fair ist, oder? Nur, wenn wir uns die Frage stellen, was Sünde ist, dann kommen wir in der Bibel zu einer ein bisschen anderen Definition oder zu einer tiefgreifenderen Definition. Und zwar, bei der Sünde geht es darum, Gottes Ziel zu verfehlen. Allgemein kommt der Begriff, zumindest im Neuen Testament, aus dem Sport. Da geht es um Zielverfehlung im Allgemeinen. Aber das heißt eben nicht, dass der Fußballer, der einfach nur neben das Tor schießt, deswegen ein Sünder ist, weil er das Tor nicht getroffen hat. Sondern es geht darum, Gottes Ziel zu verfehlen. Es geht darum, dass kein Mensch es schafft, in seinem Leben das zu leben, was Gott für ihn vorgesehen hat. Und ein Bild für Sünde ist vielleicht auch diese tiefe Verdorbenheit, dieser ganz tief sitzende Egoismus, diese Machtgeilheit, diese Ich-Bezogenheit und dieses andere Hassen und Ungerechtsein. Ihr könnt die Liste fortführen. Das ist Sünde. Und In unserem Inhaltsverzeichnis, das jetzt zugleich ein Bibelvers ist, kommt jetzt eine erschreckende Botschaft zutage. Es geht um unsere Sünde. Das heißt, die Bibel macht ganz klar, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an ganz vielen anderen Stellen, dass jeder davon betroffen ist. Du und ich, wir sind Sünder. Wir sind genau so. Daraus macht die Bibel kein Geheimnis. Und wenn du das jetzt zum ersten Mal hörst, dann denkst du vielleicht, okay, dann bin ich ein Sünder, aber was ist eigentlich das Problem damit? Ich meine, kann schon sein, dass wir alle irgendwie von einem tief sitzenden Egoismus und so betroffen sind, schön und gut, aber wenn ich in die Firma gehe oder in die Schule gehe, dann komme ich ja trotzdem gut klar mit meinen Leuten, oder? Und ich habe eine Familie, die mich lieb hat und die ich lieb habe, also es passt schon grundsätzlich. Was ist so schlimm an Sünde? Das Schlimme an Sünde ist, Punkt 2, Gott ist treu und gerecht. Und wenn ich über Gerechtigkeit nachdenke, dann muss ich an eine Waage denken. Eine Waage ist vielleicht nicht unbedingt die Waage, die ich jetzt da gezeigt habe, aber eine Waage ist ein Symbol für Gerechtigkeit, oder? Die Waage knallt dir die Fakten beinhart ins Gesicht. Wenn du dir zu Silvester, zu Neujahr vornimmst, du möchtest im nächsten Jahr abnehmen und du machst die super tolle Diät und gehst schön laufen und dann stellst dich auf die Waage, dann wird die Waage ohne Ansehen der Person urteilen. Die wird nicht sagen, Ma, jetzt hat er sich so bemüht. Sagen wir es dann 90. Die Waage sagt die Wahrheit. Völlig wurscht, wer du bist. Und deswegen ist die Waage wahrscheinlich ein Symbol für die Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ein Wesenszug Gottes. Er ist gerecht. Er ist jemand, der ohne Ansehen der Person urteilt. Da geht es nur um Fakten. Und gleichzeitig ist Gott treu. Und ich möchte so einmal gedanklich in die Richtung weiterspielen, dass er sich selbst treu ist, dass er seinem Wesen treu ist. Mir ist schon klar, dass es in dem Vers, den ich da als Inhaltsverzeichnis hergenommen habe, ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber deswegen ist Gott sich trotzdem selbst treu. Also Gott ist gerecht und er ist sich treu. Und wenn wir uns die Frage stellen, was jetzt das Problem ist, dann ist die Antwort, das ist das Problem. Gott ist absolut gerecht, Gott ist sich selbst treu. Und das ist auch ein Gedanke, den wir im Psalm 22 finden, wo es heißt, dass Gott ein heiliger Gott ist. Der kann nicht mit Sünde. Ganz egal, ob wir ein bisschen Sünder sind oder meinen, nur ganz wenig Sünder zu sein oder ziemlich viel Sünder, Gott kommt nicht klar damit. Er ist gerecht und in seiner Gegenwart kann ein Sünder nicht existieren. Ein Sünder wird ewig von Gott verlassen sein. Und das ist ein Riesenproblem, das uns wahrscheinlich allen nicht so bewusst ist, in vollem Ausmaß. Was ist jetzt das Problem noch einmal? Und ich möchte die Frage stellen, wie würde der Psalm 22, den wir gerade gelesen haben, aussehen, wenn der ungerechte Mensch dem gerechten Gott gegenüberstehen wird? Der wird vielleicht so anfangen. Mein Gott, völlig zu Recht bin ich von dir verlassen. Es gibt absolut keinen Grund, warum du mich retten müsstest. Es ist gerecht, dass du meinem Schrein fern bist, dass du mir nachts keine Ruhe schenkst. Ich habe sie nicht verdient. Warum das gerecht ist? Weil du heilig bist. Warum solltest du dich für unser Lob interessieren? Selbst wenn wir dir unser ganzes Leben anvertrauen würden, wenn wir dich verzweifelt um Hilfe anflehen würden, du hättest keinen Grund, uns zu retten. Im Gegenteil. Du hättest allen Grund, uns zu verachten. Ich bin ein Wurm, ich bin nichts wert. Ich bin nicht wert, dass mich irgendjemand bemitleidet. Viele Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Ich habe all das genau so verdient. Das ist das Problem mit Sünde. Und ich möchte noch einen Hinweis geben in diesem selbst umformulierten Psalm. Es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, ein Teil von diesem Psalm ist ja genau so im Original gestanden. Und da werden wir noch drauf zurückkommen. Aber vorher kommen wir zu Punkt 3, oder im Zuge des Punkt 3 kommen wir darauf zurück, aber kommen wir zu Punkt 3. Es geht darum, dass Gott uns die Sünden vergibt und dass er uns reinigt. Das haben Jugendliche mit Reinigung verbunden. Oder dieses klare Wasser, wo man gar nicht anders als sauber rauskommen kann. Manchmal ist die Reinigung vielleicht in der Situation nicht angenehm und man fragt sich, warum das passieren muss. Rückblickend ist man vielleicht doch dankbar, dass die Mama das hin und wieder gemacht hat. Wie geht das? Wie funktioniert Reinigung? Geht das einfach so? Wie wird der Psalm 22 ausschauen, wenn Gott uns Menschen einfach so annehmen würde? Wenn er ein Auge zudrucken würde und sagen würde, passt schon. Sie meinen es ja eh nicht so. Wie wird der Psalm dann ausschauen? Mein Gott, warum verlässt du mich nicht endlich? Ich begreife nicht, warum du mich rettest, warum du auf mein Schreien hörst. Wenn ich dich bei Tag rufe, dann antwortest du mir, Nacht schenkst du mir Ruhe. Das macht doch keinen Sinn, du bist doch heilig. Und doch wohnst du unter den Lobgesängen Israels. Schon unsere Väter durften dir unverdient vertrauen. Sie haben deine grundlose Rettung erlebt. Ich verstehe das nicht. In deinen Augen müsste ich doch ein Wurm sein, nicht wert, dass man ihn beachtet. Und doch, wenn ich betrachte den Himmel, deiner Fingerwerk, was bin ich, dass du meiner gedenkst, dass du dich um mich kümmerst? Anstatt von Feinden eingekesselt zu sein, stellst du meine Füße auf weiten Raum. Meine Kraft müsste schwinden wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen müssten wie ausgerenkt sein. Mein Herz müsste sich verkrampfen vor Angst und meine ganze Kraft müsste dahin sein. Ich müsste verdorrt sein wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge müsste mir im Gaumen kleben, du müsstest mich im Tode versinken lassen. Stattdessen gibst du mir Kraft, weidest mich auf grünen Auen und führst mich zu frischen Wassern. Du schenkst Leben. Ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch deine Gnade. In diesem umformulierten Psalm steckt jetzt schon einiges drinnen, was tatsächlich so ist. Aber das beantwortet trotzdem noch nicht die Frage, warum Gott das jetzt machen kann oder wie das sein kann. Gott kann ja nicht einfach sich selbst untreu werden und ein Auge zudrucken und sagen, passt schon. Also wie geht es dann mit dieser Reinigung? Wie funktioniert das? Und ich denke, der Psalm 22 ist die Antwort drauf. Der Psalm 22, die Kreuzigung Jesu. Wenn wir uns diese Kreuzigung noch einmal ansehen und uns irgendwie vor Augen führen, was da passiert ist und wie das beschrieben wird, dann können wir nicht nachvollziehen, welche Schmerzen Jesus an dem Kreuz gehabt hat, oder? Wie sich das anfühlen muss, wenn dein kompletter Rücken zergatscht ist und du Nägel durch Hände und Füße hast und die Fliegen in den offenen Wunden sitzen und du langsam in der Sonne vertrocknest, während die Leute unten lachen. Das ist was, das kann zum Glück keiner von uns nachvollziehen. Ich habe mir die Frage gestellt, was würde ich sagen, wenn ich da oben hängen würde? Falls ich überhaupt noch beten würde. Ich denke, die Hauptaussage meines Gebetes wäre wahrscheinlich, mein Gott, warum tut das so weh? Aber es ist spannend, dass Jesus keine Silbe über seine Schmerzen verliert. Nichts. Warum? Warum steht das nicht im Zentrum? Warum sagt er nichts drüber? Stattdessen sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich habe letzte Woche eine Diskussion gehabt, das hat irgendwie ein bisschen einen Denkprozess angetriggert. Es ist spannend, darüber nachzudenken, ob Jesus genau das gesagt hat, um irgendwo den Leuten, die unterm Kreuz stehen, noch einmal so eine Botschaft entgegenzuschmeißen. Und ihnen zu sagen, Leute, ihr kennt doch den Psalm 22, merkt ihr nicht, was da gerade passiert? Merkt ihr nicht, wer ich bin und welche Rolle ihr in dem Ganzen spielt? Aber das ist nur Spekulation. Ich denke, der Hauptgrund, warum er das gesagt hat, ist, weil genau das in dem Moment passiert ist. Weil Gott ihn verlassen hat. Und der Johnny hat in der Einleitung schon darum gekämpft, uns das irgendwie ein bisschen zu vermitteln, was das bedeutet, eine Fürsorge vielleicht nicht mehr zu haben. Und ich möchte diesen Kampf an der Stelle weiterführen. Ich möchte sagen, wir können es nicht nachvollziehen. Keiner von uns kann nachvollziehen, dass Gottverlassenheit schlimmer ist als jeder Schmerz, den wir uns auch nicht vorstellen können. Und trotzdem möchten wir probieren, darüber nachzudenken, möchten probieren, das irgendwie ansatzweise zu begreifen. In der Bibel heißt es einmal, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist ein Gedanke, der ist in der Einleitung schon ein bisschen gekommen, oder? Könnt ihr euch vorstellen, dass es Länder auf dieser Welt gibt, wo es durchaus mal passieren kann, dass es ein ganzes Jahr lang nicht regnet? Und wenn es dann irgendwann einmal doch regnet, dann rennen die Leute auf die Straßen raus und feiern und tanzen. Und zwar nicht nur die kleinen Kinder, sondern die erwachsenen Menschen. Physiker, Ärzte, Softwareentwickler, Banker rennen auf die Straße raus und tanzen. Warum? Weil diesen Leuten völlig klar ist, dass ihnen all ihre Bildung und all ihr Luxus und all ihre Technologie genau nichts nützen würde, wenn es zum Regnen aufhören würde. Wie lang, glaubt ihr, wird es uns geben, wenn es auf der ganzen Erde nicht mehr regnen wird? Wie lang wird es uns geben, wenn die Sonne nicht mehr aufgehen wird? Und doch, es regnet, die Sonne geht auf und das genießt jeder. Ganz egal, ob er Moslem ist, ob er Christ ist, ob er Atheist ist oder ob er Satanist ist. Jeder erlebt Sonne, jeder erlebt Regen. Gott, der die Welt erschaffen hat, erhält seine Schöpfung. Ganz egal, wie wir zu ihm stehen. Und deswegen möchte ich behaupten, dass keiner von uns in diesem Leben völlig verlassen von Gott ist. Ich möchte es noch mit einem anderen Bild versuchen, begreifbar zu machen, und zwar mit dem Hiob. Wir kennen die Geschichte vom Hiob. Der Hiob war ein sehr, sehr reicher Mann und hat eine große Familie gehabt und alles, was man sich so vorstellen kann. Und dann hat er all das innerhalb eines Tages verloren, oder? Seinen ganzen Besitz verloren und all seine Söhne an einem Tag bei einem Ereignis ums Leben gekommen. Und dann verliert er seine Gesundheit und wir sehen diesen Mann, wie er in der Bibel beschrieben wird, wie er im Dreck sitzt, nackt und sich mit einer Tonscherbe die Haut vom Leib kratzt. Und die Tragik ist so groß, dass seine geliebte Ehefrau hingeht und ihm sagt, Schatz, ich habe einen Tipp für dich, bring dich um. Ich meine, wer redet denn sowas mit dem anderen? Das muss schon richtig heftig gewesen sein, oder? Da sitzt er im Dreck. Und was sagt der Hiob, als er da im Dreck sitzt? Er hat es vorher gesagt, nicht in der Szene, aber es ist doch das Gesamte, wie es ihm geht. Er sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir singen das manchmal. Aber was heißt das? Das heißt, dass der Hiob, der da im Dreck sitzt, nackt und sich die Haut vom Leib kratzt, dass der checkt, die Situation, in der ich gerade bin, ist eigentlich eine ganz normale Situation. Das ist einfach nur die Situation, in der jeder Mensch wäre, wenn ihm Gott nicht Dinge schenken würde. Der Hiob sagt nicht, ich bin von Gott verlassen. Da ist er noch weit davon entfernt. Regnet tut es trotzdem noch. Die Sonne scheint trotzdem noch. Wir können nicht nachvollziehen, was es bedeutet, von Gott verlassen zu sein. Noch ein drittes Beispiel, 1. Mose 4. Da geht es vielleicht grenzwertig darum, dass jemand von Gott verlassen wird, oder? Ein Mann, der seinen eigenen Bruder umgebracht hat und dann von Gott dafür zur Rechenschaft gezogen wird und Gott sagt, weg mit dir. Und was sagt er? Ja, passt, dann gehe ich halt in die große, weite Welt. Es ist genug für alle da, besonders wenn der Counter der Weltbevölkerung noch auf 3 steht. Aber das sagt er nicht. Der Mann sagt auf Gottes Strafe hin, meine Strafe ist zu groß, dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich, ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Nicht, dass es dann so gewesen wäre, aber der erkennt, Gottverlassenheit ist eine Strafe, die kann er nicht tragen. Nicht einmal er, der kaltblütig seinen Bruder ermordet hat. Keiner von uns ist in diesem Leben völlig verlassen von Gott. Keiner von uns kann nachvollziehen, was das bedeutet. Und das ist genau das, was Jesus am Kreuz erlebt, oder? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn wir uns das so ein bisschen vor Augen führen, dann können wir vielleicht ansatzweise nachempfinden, warum es ihm dann nicht mehr um seine Schmerzen geht. Auch wenn es nur im Ansatz ist. Aber wir können nicht nachvollziehen, dass Gottverlassenheit schlimmer ist als jeder Schmerz. Und es gibt noch was, was wir nicht nachvollziehen können, wenn wir auf diesen Mann an dem Kreuz schauen. Wenn wir daran glauben, dass dieser Jesus Gott war, dass dieser Jesus der war, der Himmel und Erde erschaffen hat und jetzt vor seinen eigenen Geschöpfen da am Kreuz hängt und diese Leute unterm Kreuz stehen und lachen und sagen, was ist mit dir, steig runter, dann wird man da eh glauben. Würde ich sofort runtersteigen, oder? Und dann kommt die ultimative Rache. Aber was wir nicht nachvollziehen können, ist, dass er nicht runtersteigt. Dass er oben hängen bleibt und dass er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kommen wir zurück zu unserem Inhaltsverzeichnis. Es geht darum, dass er uns die Sünden vergibt und dass er uns reinigt. Wie geht das? Die Frage haben wir uns gestellt und ich habe behauptet, Psalm 22 ist die Antwort drauf. Psalm 22, eine Vorhersage von der Kreuzigung Jesu. Der Skeptiker hat gestaunt. Wir haben ein Wunder darin gesehen. Und vielleicht hat sich auch der eine oder andere wieder neu darüber verwundert, dass Gott diese Kreuzigung von Anfang an geplant gehabt hat. Dass das nicht einfach so passiert ist, sondern dass das ein lang ausgedachter Plan war. Aber der Skeptiker ist uns noch ein Argument schuldig. Er hat gemeint, dass der Psalm gefälscht ist, das haben wir wegargumentiert. Er hat gemeint, dass vielleicht die Evangelien gefälscht sind, das haben wir auch wegargumentiert. Aber er hat noch einen dritten Erklärungsversuch und den habe ich versprochen, dass ich den noch bringe. Und ich möchte ihn anhand von diesem Buch bringen, Marius großer Traum. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber bei der Beschreibung geht es offensichtlich um irgendeinen Burschen, der davon träumt, Fußballstar zu werden und dann wird das. Stell mir vor, was passieren würde, wenn ich meinem 4-jährigen Sohn dieses Buch kaufen würde. Und dann würde er sagen, Mama, liest mir das Buch vor und sie würde ihm am Abend dieses Buch vorlesen und er wäre total begeistert von diesem Buch. Jeden Abend müssten wir ihm dieses Buch vorlesen und irgendwann mit 5 würde er dann entscheiden, er möchte in einen Fußballverein und er würde uns so lange in den Ohren liegen, bis wir es eingestehen würden. Von mir kann er es ja nicht lernen, also irgendwo. Würde er in einen Verein gehen und in seiner Freizeit würde er immer nur Bälle schießen. Und er wird trainieren und trainieren und trainieren und irgendwann mit 14 wäre er richtig gut und mit 20 hat er es genau geschafft und ist irgendwo in der Nationalmannschaft. Ist jetzt dieses Buch Marius großer Traum eine Prophezeiung auf das Leben meines Sohnes hin? Wird keiner von uns so sagen, oder? Wir würden sagen, na gut, der hat sich halt von dem Buch inspirieren lassen und hat sich das zu Herzen genommen und hat halt nach dem Buch gelebt. Und genau das ist der Erklärungsversuch, den uns der Skeptiker jetzt noch bringen möchte. Und zwar, Jesus hat halt einfach nach diesem Buch gelebt. Mit anderen Worten, Jesus hat das Ganze absichtlich gemacht. Was ist denn schon groß wunderbar daran, dass irgendwelche Dinge vorhergesagt werden, wenn der das 1000 Jahre später liest und dann halt so macht? Und das ist ein sehr gutes Argument. Gegen das Argument möchte ich nicht reden. Ich möchte sagen, genau das war's. Jesus hat all das absichtlich gemacht. Er sagt das selbst. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Ich habe das absichtlich gemacht. Dazu bin ich gekommen. Jesus hat halt einfach nach diesem Buch gelebt. Aber ich frage jetzt einfach, hast du schon mal probiert? Ich habe schon probiert. Und ich muss gestehen, das war nicht nur nicht einfach, das war völlig unmöglich. Ich habe keine Chance gehabt, nicht einmal einen ganzen Tag habe ich es geschafft, nach diesem Buch zu leben. Und gut, sagst du jetzt vielleicht der Skeptiker, ich bin ein besserer Mensch als du. Und das mag sein, da mag ich dir recht geben. Vielleicht bist du weniger streitsüchtig und du bist einfühlsamer und freundlicher und friedliebender und keine Ahnung. Ja, du bist ein besserer Mensch als ich. Und ich habe es nicht geschafft, weil ich ein schlechter Mensch bin. Aber ich möchte was sagen und ich möchte es den Nico sagen lassen. Das ist ein Bild, wo der Nico springt. Ich weiß nicht, wie hoch du warst, Nico. Sind wir irgendwo ein bisschen über einen Meter, oder? Der Weltrekord im Hochsprung liegt bei 2,45 Meter. Sorry. War aber auch nicht die Aufgabenstellung. Ne? 2,45 Meter. Da wird der Nico wahrscheinlich nicht hinkommen. Auf 2,45 Meter. Aber wenn wir den Nico und den Weltmeister im Hochsprung nebeneinander stellen und ihnen die Frage stellen, na, wer von euch beiden springt zum Mond? dann springen sie beide ziemlich gleich schlecht, oder? Ich meine, wenn es darum geht, zum Mond zu springen, haben wir alle keine Chance. Und das ist mein Gegenargument gegen das, wenn mir ein Skeptiker sagt, naja, du bist der schlechtere Mensch als ich. Mag sein, ja. Menschlich gesehen bist du vielleicht besser, aber du solltest dich nicht mit mir vergleichen, sondern mit diesem Buch, nach dem du leben möchtest. Und wenn du dich damit vergleichst, dann hast du keine Chance. Und wenn Jesus nach diesem Buch gelebt hat und wir damit versuchen wollen, wegzuargumentieren, dass diese Prophezeiung so wunderbar ist, dann möchte ich fragen, ob das nicht das viel größere Wunder ist, dass er nach diesem Buch gelebt hat. Nur, wenn er so perfekt war, warum hat ihn dann Gott eigentlich verlassen? Und warum hat er überhaupt ans Kreuz müssen? Wir haben vorher die Frage gestellt, wie der Psalm 22 aussehen müsste, wenn der ungerechte Mensch dem gerechten Gott gegenüberstehen wird. Und da war ein Teil drinnen, der genauso im echten Psalm vorkommt, oder? Warum hat Gott Jesus verlassen? Warum hat er ans Kreuz müssen? Kolosser 2,14 heißt, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Der Grund, warum Jesus von Gott verlassen worden ist und warum er ans Kreuz gegangen ist, ist ganz einfach der, dass wir Sünder sind und dass er das getan hat, um uns von unserer Sünde zu befreien. Er hat sich von Gott verlassen lassen, er ist ans Kreuz gegangen, dass Gott uns die Sünden vergeben kann und uns reinigen kann von aller Ungerechtigkeit, und das, obwohl er treu und gerecht ist. War also jetzt die Prophezeiung der Kreuzigung ein Wunder? Eben, das mag sein, dass man das anzweifelt und dass man sagt, Jesus hat all diese Dinge absichtlich gemacht. Dem stimme ich auch zu, dass Jesus das absichtlich gemacht hat. Ich denke trotzdem, dass Psalm 22 eine Prophezeiung und ein Wunder war. Aber das eigentliche Wunder ist, dass Jesus genau das getan hat. Dass er überhaupt bereit war, diese Dinge absichtlich zu machen. Dass er so gelebt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist. So, und an der Stelle sagst du jetzt vielleicht, okay, war das jetzt eine Predigt ohne praktische Anwendung? Die brauchen wir immer am Schluss einer Predigt, oder? Praktische Anwendung. Ich möchte noch einmal sagen, um was es in der Predigt eigentlich gegangen ist. Es ist in der Predigt darum gegangen, dass Jesus Psalm 22 bereits praktisch angewendet hat. Er hat es schon praktisch angewendet. Und was uns noch überbleibt, ist, wenn wir auf dieses Inhaltsverzeichnis zurückschauen, es gibt nämlich doch noch einen vierten Punkt. Der Punkt ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dieses Sündenbekennen, das dürfen wir heute machen, das dürfen wir morgen machen, das dürfen wir wieder und wieder und wieder und wieder machen, weil genau dafür ist Jesus gestorben. Und wir haben das absolut nötig. Das wissen wir. Und dann möchte ich jetzt einfach den Rest vom Psalm noch einmal vorlesen und dann bin ich fertig. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der ganzen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich dir in meiner Not versprochen habe, löse ich nun ein. Alle, die Ehrfurcht vor dir haben, sind meine Zeugen. Die Armen sollen sich wieder satt essen. Alle, die nach dem Herrn fragen, sollen ihn loben. Euer Leben lang dürft ihr euch daran freuen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen, denn der Herr ist König, er herrscht über alle Nationen. Auch die Großen dieser Erde müssen vor ihm niederfallen, sie, die immer mehr als genug zu essen hatten. Ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen, alle Sterblichen, denen das Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Die kommenden Generationen werden ihm dienen, eine wird der nächsten von ihm erzählen. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören. Und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht.